Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Rainer Klinner.
Der Bibelvers, der mich beschäftigt hat, und das ist seit einigen Wochen, seit das neue Bibelschuljahr begonnen hat, ist das so, ist ein Vers, den kenne ich von klein auf. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn mir beigebracht hat. Vielleicht war das meine Mutter, dass ich ihn zu Hause gelernt habe, oder es war in der Sonntagsschule. Irgendwo in der Zeit, so zwischen 3 und 6, 7, 8 Jahren, würde ich sagen. Denn da irgendwie so lange erkenne ich ihn schon. Nicht, dass ich das als Kind schon richtig verstanden hätte, aber irgendwie klasse fand ich den immer. Und habe dann immer wieder darüber nachgedacht und er kriegt immer mehr Tiefe für mich. Und ich möchte an dieser Stelle mal den Mut machen von euch, die schon so im Bereich Sonntagsschularbeit tätig waren, Kinder belehrt haben, sich bemüht haben, Kindern Bibelverse beizubringen. Das ist nicht verloren. Das wird zu seiner Zeit aufgehen. Gott hat ganz eigene Methoden, nochmal etwas aufzuflügen, wo etwas drin ist, zu bewässern und dann geht's auf. Also ein Wort, das mir vertraut ist, aber immer neu realer wird. Nach Luther heißt es hier, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. David war ein Mensch wie wir, und er kannte diese tiefen Bedürfnisse, die man eben so hat als Mensch. Und da möchte ich zunächst einmal sagen, wenn das im Psalm auch so ausgesprochen wird, ist es gut, dass wir uns bewusst machen, erst auch mal selbst aussprechen, was der tiefe Wunsch unseres Herzens ist. Und das mag durchaus sein, dass es hier und da so etwas unterschiedliche Wuchtung vielleicht gibt, wie wichtig einem etwas ist, aber ich glaube, im Kern her wird es doch sehr ähnlich sein, was wir uns wünschen. Ich habe ein Gespräch mit jemandem, so 3 Enkelkinder, die älteste, die Pauline, ist 3,5. Und wenn wir die, ein bisschen weg in Bremen oben wohnen, ja, wenn wir die dann besuchen und die freuen sich dann immer nicht und dann spielen mit Toben, mit Opi und dann irgendwann kommen sie zur Ruhe und dann setzt man sich hin und dann will jeder Dichter beim Opi sitzen, wenn einer auf dem Schoß sitzt, muss der andere auch auf dem Schoß sitzen, wenn einer daneben sitzt, dann ist der andere König, der ganz auf dem Schoß sitzt und dann merke ich immer, ihr lächelt, ihr kennt das, nicht? Und dann merke ich immer, ja, das erste große Bedürfnis ist doch, ich möchte angenommen sein, ich möchte aufgenommen sein, ich möchte bei jemandem, den ich schätze, von dem möchte ich geliebt sein. Am besten so die ganze Konzentration auf mich, nicht nur ein Teil, das noch ein Geschwisterkind teilen müssen, am besten so alles, nicht? Und das wächst dann ein bisschen aus, aber sagen wir, im Kern bleibt das doch eines der tiefen Bedürfnisse, die wir haben. Dass wir sagen, ich möchte im Leben wertgeschätzt sein. Also nicht von Menschen, die mir nichts bedeuten, wo ich empfinde, das ist nun eigentlich mir egal, aber von jemandem, wo ich spüre, der sein Wort wiegt etwas oder sein Wort hilft oder da geht etwas aus von ihm, dann freut man sich doch, wenn man zu so Menschen eine natürliche, unbefangene Beziehung hat, wenn man wahrgenommen wird. Der tiefe Wunsch, nicht vergessen zu sein. Auch das kann man in jeder Generation beachten. Wie schwer fällt es doch, wenn man irgendwo hinkommt. Leute kennen sich vielleicht gegenseitig, begrüßen sich und man steht so am Rand und wird irgendwie gar nicht zur Notiz genommen, gar nicht wahrgenommen. Das tut weh, nicht? Das ist so ein kurzer Moment, ja, hallo, mich gibt es auch noch. Und wie schön, wenn man merkt, ich bin hier wirklich angekommen, aber auch angenommen. Ich werde wahrgenommen, man geht auf mich ein. Wenn man dann noch spürt, da ist Liebe da, Wertschätzung da, die auch weitergeht im Alltag nach dem Gottesdienst. Und das, meine ich, sind so im Kern die großen Wünsche, die wir haben, die sicherlich tief sind und immer tiefer werden und wo wir dann unsere Erfahrung machen, aber das ist der tiefe Schrei unseres Herzens. Ich möchte wahrgenommen werden, ich möchte gesehen werden, ich möchte wichtig sein, ich möchte auch versorgt werden. Ich möchte nicht alleine sein, dann auch im Alter oder in Zeiten der Krankheit oder wo ich was durchmache und das gar keinem richtig sagen will, weil das andere nicht so verstehen, wenn dann jemand da wäre. Also man will nicht allein im Leben stehen. Das sind so die tiefen Dinge, die man kennt. Vielleicht kommt da noch etwas dazu, wenn man dann so denkt und sein Leben gestalten kann und planen kann, dann kommt vielleicht auch der Wunsch dazu, Mensch, das wäre auch schön, ich könnte mit meinem Leben, meiner Lebenskraft etwas tun, was nicht nur wieder weg ist, wenn ich nicht mehr lebe. Das wäre doch schön, ich könnte etwas tun, was mich überdauert. Ich könnte mit meinem Leben etwas ausrichten, was hinterher bleibt. Man kann diesen Wunsch manchmal so sehen, wenn man auf den Friedhof geht, nicht, und dann Leute sehr erhebende Grabmäler dann dahinter lassen, was sich das so gewünscht haben, was sie angespart haben, so ein halbes Mausoleum manchmal, richtige Marmorgebäude stehen dann da mit Dingen drauf, die Leute getan haben. Andere, die sagen, du, das mit dem Friedhof ist nicht so meins, ich bin lieber für die Lebenden da, die versuchen vielleicht irgendeine Stiftung zu gründen, dass noch wenn sie lange verstorben sind, von den Stiftungsvermögen Gutes getan wird und sagen, alle Leute sagen, wir haben das gestiftet, das ist ja großartig, dass es den mal gab. Also irgendwie weiterwirken, nachklingen, dass mein Leben nicht so verpufft, sondern dass es gehaltvoll ist. Lange, ganz lange. Vielleicht sagst du, da gibt es noch Nuancen, die würde ich jetzt noch sagen, wenn ich jetzt nun rumfragen würde. Aber vielleicht geht das in die Richtung alles. Und wir wollen jetzt auf einen Psalm schauen, den der König David schreibt. Und ehe wir die Antworten geben, wollen wir sehen, dass er ja nun jemand ist, der Reichtum hatte, der gestalten konnte, der zum Verbrauch alles hatte, der irgendwie auch Anerkennung hatte, obwohl es auch Menschen gab, die ihn nicht mochten. Und dass er etwas sagt aus einer tiefen eigenen Erfahrung aus, nicht gerade am Start des Lebens, sondern als jemand, der schon viel erlebt hat. Das sind die Wünsche unseres Herzens. Und eigentlich immer, wenn ich so in Gesellschaft schaue, dann sehe ich, wie man diesen Wunsch, wie man den erfüllt haben möchte. Jetzt, vorgestern war das, kam ich mit einer Frau rumgefahren, wieder nach Hause, und dann sah ich auf der Brücke da eine ganze Reihe Teenager, machen die Tür auf, dachte ich, ach, sind die laut hier, wie junge Leute manchmal so sind, nicht? Jemand noch ein Kofferradio dabei und dann richtig Mucke und laut erzählen und laut lachen, dachte ich, ach du meine Güte, muss das Fenster gleich oben zumachen, sonst stört mich das, weiß, wie lange die da sitzen. Aber dann war dieser Gedanke mir ja schon da in dieser Bibeltext, und dann dachte ich, nee, aber guck mal, das ist doch genau das, was du predigen willst. Auch bei jungen Leuten ist das so, man will Teil einer Gruppe sein. Und alle sollen dann in der Gruppe irgendwie auch cool finden und mögen. Und sollen dann auch da sein, wenn es mir mal schlecht geht. Wenn es mir gut geht, ist es ja leicht, dann zusammen zu sein. Also wo immer man im Leben steht, die Wünsche im Herzen sind da. Und die Frage ist, wie wird mein Herz wirklich satt? Und es ist leicht zu sehen, wenn man das etwas bedenkt, diese Thematik zu sehen, wie alle unterwegs sind im Leben, um diesen Schrei des Herzens, ja, um dem gerecht zu werden, um satt zu werden. Und nun ist es ja so, dass unser Verstand uns sagt, was wir angeblich brauchen, um das zu empfangen. Also wenn ich sage, ich habe das Bedürfnis, geliebt zu werden, ich habe das Bedürfnis, ich möchte auch irgendwie etwas beitragen, etwas Bleibendes schaffen, dann ist die Gesellschaft oder sind Menschen oder Medien ganz schnell dazu sagen, wir haben die Antwort. Das musst du machen, damit das passiert. Und das ist das, was mir zunächst einmal aufgefallen ist in diesem Psalm, dass David feststellt, Leute, es gibt Empfehlungen, so imperative oder zarte Angebote. Wenn du das hörst und dich auf diesen Weg begibst und diesen Weg einschlägst, du, das führt nicht ans Ziel. Das heißt, die Gefahr besteht immer, dass die Antworten, die wir uns geben auf die Frage, wenn unser Herz ruft und einen Wunsch hat, dass die Antworten vielleicht nicht stimmen. Lass uns mal ein wenig sehen in den ersten Versen jetzt mal, nur um das zu verkürzen, wo David sagt, Leute, das führt nicht weiter. Da beginnt der Psalm ja schon gleich mit einer Thematik, die ja schon ganz tief eigentlich ist, wenn David sagt, entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Und dann Vers 7 wird er sagen, du steh ab vom Zorn, entrüste dich nicht über die Ungerechtigkeiten und fang nicht auch selbst an, sowas zu tun. Das heißt, David hat wohl beobachtet, eine Antwort könnte die sein, dass man sagt, also wenn ich zu genau bin, wenn ich zu ordentlich bin, wenn ich zu sehr nach Gottes Weg und Willen frage, du, dann kann ich ja gar nicht, manches gar nicht machen. Am besten, ich mache auch mal so Sachen gerne mit, die nicht so ganz richtig und ganz gut sind, denn anscheinend Leute, die das so machen, die so einen Lebensstil entwickelt haben, denen geht's gut. Und da hat David sich so reingesteigert oder hat gesehen, dass andere sich reingesteigert haben, dass er sagt, die sind ja neidisch sogar auf Übeltäter. Und meinen, den Weg werden wir auch einschlagen. Ich weiß nicht, ob du in der Gefahr stehst zu sagen, Mensch, wenn ich das nicht so ganz genau nehmen würde, ich glaube, ich würde mehr vom Leben haben. Vielleicht gibt dein Verstand dir die Antwort, weil andere dir das sagen. Aber David würde sagen, nein, nein, der Herzensschrei ist richtig, aber die Antwort ist falsch. Dann gibt es hier einen Satz, und ich habe letzte Woche ähnliche Gedanken meinen Bibelschülern auch entwickelt, und da musste ich ein bisschen was erklären dazu, denn in Vers 3 heißt es, hoffe auf den Herrn, tue Gutes, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Das habe ich gesagt, unsere Bibelschüler kommen aus aller Welt. Ich sage, Leute, darum geht es jetzt nicht. Aber es geht um Menschen, und davon habe ich auch immer wieder einige, mit denen ich im Gespräch bin, wo ich ganz offensichtlich merke, dass Leute sagen, ja, also, wenn ich meinen Lebensradius vergrößern könnte, die sagen, boah, so hier in Nordhessen nur, das ist ein bisschen klein, oder nur Deutschland, da muss man richtig raus. Gut, ich habe nichts dagegen, wenn Leute mal richtig rausgehen. Unsere beiden Töchter waren noch mal ein Jahr in Amerika. War insofern einfach, weil meine Frau Amerikanerin ist, sie konnte in Amerika zur Schule gehen. Unsere Jüngste war mal ein Jahr in Australien, Work and Travel, hat ihnen alles gut getan, sie sind gereift. Aber sie waren ja nicht unterwegs, um das Leben zu suchen. Aber es gibt auch Menschen, die reisen durch die halbe Welt und machen dieses und jenes irgendwo in der Welt, weil sie ihr Herz damit vollkriegen wollen. Die meinen, woanders könnte man Sachen leben und erleben und beobachten oder lernen oder in Meditation irgendwo in den Höhen des Himalayas bei den Buddhisten oder Hinduisten lernen und erleben und empfangen, um satt zu werden. Und da würde schon David sagen, du pass auf, es ist nicht eine Frage, wie dein äußeres Umfeld gerade ist. Du musst nicht irgendwo hinreisen. Du brauchst nicht die weite Welt, um erfüllt zu sein. Viele reisen heute rum, weil sie sagen, das bringt Erfüllung. Ich habe mal das Vorrecht gehabt, eine Kreuzfahrt mitzumachen, weil wir auch unseren Schwiegereltern, die alt sind, nicht mehr so gut zu Fuß sind, mal etwas Gemeinsames erleben wollten. Das war auch sehr schön. Und das ist interessant, so eine Kreuzfahrtschiff-Mentalität zu merken an Menschen. Da sind so viele, die wirklich meinen, ja, wenn man ständig unterwegs ist und dieses und jenes sieht, das ist vielleicht die Erfüllung. Die kennen dann schon ganz viel und irgendwie wissen sie, das stimmt doch nicht. Und doch sind die immer wieder unterwegs, erzählen doch am Tisch, wo sie überall schon waren und was sie alles gesehen haben. Und doch merke ich dann, ich sitze da nicht vor Leuten, deren Gesicht ausstrahlt, ich bin satt, ich bin zufrieden, mir geht's richtig gut. Sondern ich sehe Menschen, die noch was und noch was und noch mehr da reisen und die jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich richtig zusammengesunken zu Hause saßen und sagen, boah, das geht ja alles nicht mehr, wie öde ist meine Heimat. Und das ist das, was ich uns zunächst einmal bewusst machen möchte. David sagt, du, die Wünsche des Herzens sind da. Aber sei etwas kritisch, wenn Leute zu schnell kommen mit Antworten. Und dann kommt David jetzt mit seiner Antwort. Die Antwort haben wir gehört, die ist ganz leicht, dem Wortlaut nach. Ich lese es nochmal. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich möchte uns heute Morgen in diesem Gottesdienst herausfordern, zu fragen, ob wir das glauben, dass das stimmt, was David hier sagt, und ob wir das wirklich tun. Ich will mal so ein wenig fragen, ehe ich Antworten gebe, damit wir auch vielleicht entdecken, dass wir vielleicht auf dem Wege sind, aber vielleicht diesen Weg noch mutiger und klarer betreten sollen. Habe deine Lust am Herrn. Wir werden gleich sehen, dass dieser Begriff Lust an etwas haben etwas völlig anderes ist, als zu sagen, naja, Sonntag muss ich ja zum Gottesdienst gehen. Ja, ich will ja auch treu sein und mach das ja auch. Oder, naja, Corona-Zeit, da muss ich ja nicht mehr gehen, kriegt man ja nicht mit, ob ich da bin. Ich kann auch zu Hause irgendwo online was gucken. Oder, naja, ein Christ liest ja auch in der Bibel, dann werde ich das mal machen, damit es richtig ist. Ja, ein Christ sollte auch sich ein bisschen Zeit nehmen zum Beten, dann werde ich das mal machen, damit das immer das ja richtig ist. Ich merke schon an der Art, wie ich formuliere, diese Dinge haben mit Lust am Herrn schier gar nichts zu tun. Aber wisst ihr, auch gerade in dieser Corona-Zeit, dann habe ich aber manchmal das Empfinden, auch wenn ich in Gemeinden so bin, dass Dinge so, ja, man muss das ja machen, man will ja richtig sein und treu sein, dass aber so wenig Leidenschaft dahinter ist. Und dann spreche ich mit jungen Menschen, das ist ja immer das Feld, das ich um mich habe. Und dann frage ich natürlich auch, wie geht es denn in der Heimatgemeinde und beten die für dich, unterstützen sie dich? Und dann hört man schon allerhand Details. Und da finde ich das mal so tragisch, wenn junge Leute mir sagen, du, ich bin eigentlich auch hier, um tiefer zu graben, um wirklich mehr Freude an Jesus zu finden, weil ich manchmal bei mir in der Gemeinde den Eindruck habe, na ja, so richtig begeistert ist die ältere Generation auch nicht. Also die strahlen mich auch nicht an und sagen, junger Mensch, super, dass du zur Bibelschule gehst, die beste Entscheidung deines Lebens. Vergiss es, Medizin zu studieren, Ärzte haben wir viele, na gut, viele gibt es nicht mehr im Land, aber du kannst da viel mehr für den Herrn ausrichten. Ich erlebe viele Eltern, die ihren Kindern sagen, oh, das ist unsicher. Ob du da jemals bezahlt werden wirst, am besten du lernst was Solides. Das sagen sie mir. Dass sie manchmal den Leuten das ausreden mussten, als sie zur Bibelschule gehen. Das macht mich sehr traurig. Und ich sage, Herr, ich lese von Zeiten, ich kenne noch Zeiten, meine Eltern hatten diese Prägung, dass sie gesagt haben, du, das Allerhöchste ist, wenn Gott dich ruft. Jesus zu dienen, ihm, mit ihm zu leben, ist das Allerschönste. Und ich schaue dann mal so rum und frage mich, wo sehe ich Menschen mit einem brennenden Herzen, die alt werden, aber blühen, die strahlen, wo ich merke, du, die sind nicht satt, gut, lebenssatt schon, aber nicht satt von ich kenne ja alles und haben also ironische, sarkastische Sprüche noch für den Eifer von jungen Menschen, wo ich merke, da sind Menschen begeistert. Ich kenne so Leute, Gott sei Dank. Und das ist die Sehnsucht, die mich treibt seit einigen Wochen, genau genommen seit 3 Wochen, solange Bibelschule läuft, kennen wir diese Lust am Herrn. Und das möchte ich ein wenig ausführen, denn David sagt, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das heißt, David sagt, du, Gott kann dir deine Herzenswünsche alle erfüllen, und zwar so tief, dass du überfließt. Aber das ist nicht so ein technischer Mechanismus. Der Weg ist ein anderer. Gott weiß, was unser Herz braucht. Gott hat uns ja gemacht, hat auch diese Bedürfnisse nach Liebe, nach Wichtigkeit, nach Gemeinschaft, nach ewiger Dimension. Das hat er ja alles reingelegt. Gott kann das stillen. Aber der Weg dahin ist, habe deine Lust am Herrn. Wollen wir doch mal ein wenig weiter das bewegen. Was heißt das denn, seine Lust an etwas zu haben? Wir stimmen sicherlich überein, dass wir sagen, da geht es darum, dass etwas mich voll in Beschlag nehmen darf. Dass mich etwas so in Beschlag nimmt, dass ich anderes vergesse und dass ich wirklich aufgehe in einer Sache. Dass ich wirkliche, leidenschaftliche Begeisterung habe. Wirkliche Lust an etwas. Das kann ich mal Leute beschreiben, die so an etwas richtig Lust haben. Nehmen wir mal so ein, was, habt ihr begeisterte Fußballer bei euch? So ein bisschen vielleicht noch. Ich war früher mal einer, als ich noch jünger war. Und dann, wenn ich zur Jugendstunde gefahren bin mit dem Fahrrad oder mit der S-Bahn, dann habe ich aus der Bahn, weil das in der Nähe vom Fußballstadion vorbeiging, die Leute brüllen hören, weil das immer Samstagnachmittag war meine Jugendstunde. Und dann war Bundesliga. Damals war der HSV noch richtig gut. Und da war ich ab und zu mal im Stadion. Und das macht was mit dir, wenn da 60.000 richtig schreien. Oh, da bist du mitgerissen, in der S-Bahn schon. Die ganze S-Bahn schwankte, aussteigen zwischendurch war gar nicht drin, die Leute springen vor Begeisterung. Und dann kommst du dann dahin und wenn du dann jeden Spieler kennst und genau den Platz an der Bundesliga, die ganzen Spiele und dann, boah, da bist du mitgerissen, da kannst du gar nicht anders. Sonntagmorgen, wenn ich dann zum Gottesdienst mal kam, weil ich in der Bundesliga war, da konnte ich gar nicht mitsingen. Da war die Stimme so belegt, da war nichts mehr. Man merkt gar nicht, wie man schreit im Stadion. Das ist Begeisterung. Lust am Fußball, Lust am HSV. Gut, das hat der Herr mir genommen, sind ja gerade noch in der zweiten Liga. Aber das ist nun egal, das Thema Fußball hat für mich seinen Platz gefunden im Leben. Aber Lust und Begeisterung, wir kennen das ja nicht. Und David sagt jetzt Lust am Herrn. Ich möchte mal einen Text lesen, wo Gott dem Volk Israel in Jesaja 58 finden wir das. Mit diesem Begriff, den neu darstellt und eine Richtung zeigt, in die wir gehen sollen. Da heißt es, Jesaja 58 von Vers 13 an, wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst, an meinem heiligen Tag, und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest. Dann wirst du deine Lust haben am Herrn und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Gott sagt dir, wenn du deine eigenen Dinge, die du machen musst, weil man einfach das Leben sich verdienen muss, aber auch all die Dinge, die man meint, dass sie einem besonders hilfreich sind und förderlich sind, die Spaß machen, wenn du all diese Dinge mal beiseite lässt und zu einem Sabbat mal sagst, du bist meine Lust, geehrt, dann wirst du erleben, dass dein Herz Erfüllung findet. Da sagen wir jetzt, aber warte mal, man kann doch Lust nicht einfach gebieten. Du kannst doch nicht einem Menschen, der überhaupt nichts von Botanik versteht und sagen, jo, jetzt freu dich mal am Blumenstrauß, ne? Oder freu dich mal an dem, ist ein Benjamin, wenn ich es falsch sage? Dieser? Ja, so, freu dich mal dran. Also manche andere, oh, ist nicht mein Ding, du, ich bin mehr der Techniker. Aber kann man also sich an etwas freuen, auf Befehl? Also übrigens, ich finde den Strauß großartig hier. Ich freue mich richtig an den Farben und Formen, das ist richtig schön. Meine Mutter mochte diese Blumen sehr gerne. Es sind viele Dahlienweine, ist das richtig?
Und die Suppenschüssel.
So. Aber das ist doch die Frage, kann man denn jemanden befehlen? Hat man eine Lust an etwas? Kann ich jemand sagen, habe deine Lust an Gott? Weil denken wir an das Wort, wo Jesus einmal im Gespräch sagt, du, das ganze Gesetz hängt eigentlich in diesem einen, liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, mit all deinen Kräften, mit deinem ganzen Verstand, mit all dem Gefühl, mit all dem, was du bist, liebe Gott. Da sagst du, warte mal, kann man Liebe denn befehlen? Und da möchte ich als Antwort, und das soll jetzt uns wirklich die Predigt ans Herz langsam legen, so beantworten. Man kann es nicht gleich befehlen. Aber ich kann jemandem sagen, du geh mal diese Richtung, fang mal an, dich damit zu beschäftigen. Und ich kann ihm sagen, während du dich damit beschäftigst, wird die Freude zunehmen. Während du das tust, wirst du merken, wie schön das ja ist und wie es dich zu packen beginnt, zu berühren beginnt. Und das ist was Gott auch sagt im Blick auf den Sabbat. Sagt Gott, du, wenn du einmal all deine eigenen Ideen und Pläne alle mal weglegst, und wenn du einfach mal sagst, so Herr, ich nenne mal den Tag, den du jetzt schaffst, Lust, geehrt. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich alles weglege? Ja, sag Gott, dann schau mal auf mich. Aber du schaffst dir erstmal den Freiraum und zu sagen, jetzt schaue ich auf meinen Gott. Ich glaube, wir alle werden zugeben, das ist gar nicht so leicht. Nichts zu machen, sondern wirklich anzufangen, nur auf Gott zu schauen. Und das ist eins der Dinge, warum ich glaube, unsere junge Generation in der digitalen Welt hat es noch erheblich schwerer als wir früher. Oder ihr früher, kommt ja noch früher als ich zum Teil. Dass wir einfach sagen, du, ich kann das. Ich kann ausschalten, abschalten. So, worauf soll ich mich jetzt konzentrieren? Sag mal, das kann ich machen. Also mir fällt das manchmal schon schwer. Dann läuft mein Kaffee durch in der Maschine. Dann weiß ich, das dauert, das weiß ich nicht, 15 Sekunden oder 20. In der Zwischenzeit gucke ich, was ich machen kann. Und dann gehe ich hin und knacke eine Nuss oder zwei. Das hätte ich früher nicht gemacht. Ich hätte früher gestanden und gesagt, oh, der duftet ja schon mal gut, der Kaffee, der gleich herausläuft, den ich gleich trinke. So diese Eile, die hineinkommt. Da sitzt du mit jungen Leuten, unterhältst dich und hörst du, WhatsApp eingegangen. Du, da merkst du schon, der wird schon ganz unruhig. Manchmal sage ich, du kannst gerne gucken, was angekommen ist. Dann bist du, glaube ich, ruhiger beim Zuhören. Man ist so schnell abgelenkt. Das geht manchmal nach Minuten, nicht mehr nach Stunden. Und dann zu sagen, Herr, ich vergesse mal alles, ich mache alles aus, ich fange an, mich an dir zu freuen. Das ist gar nicht so leicht, egal wie alt wir sind, das ist nicht leicht. Und Gott sagt aber, genau das ist der Weg. Fang doch mal an, alles zu vergessen und dich mit deinem Herz, mit deiner Liebe auf mich auszurichten. Ich möchte das auch ein wenig mit euch gemeinsam tun. Bei uns im Garten oder im Bibelschulgarten steht unter anderem ein Haselnussbaum. Und weil ich der Erste bin, der morgens aufsteht, gehe ich als Erster zum Baum. Und da ist es auch ein Weg, wo man lang geht, ist leicht, und dann sammle ich Haselnüsse. Und die knacke ich mir und die sind auch jeden Morgen in meinem Müsli drin. Ja, jetzt habe ich ein paar Sachen. Ich habe keinen großen Garten. Ich habe ein paar Himbeeren, Erdbeeren, ganz wenige, Johannisbeeren, einen Strauch, Kirschen waren am Anfang da. Das war es eigentlich schon. Weintrauben. So, die Himbeeren sind ja schnell weg. Die stellt man sich in den Kühlschrank, nicht? Und dann hofft man, die halten dann eine Woche oder noch nicht mal. Und dann sind sie weg. Und die anderen Sachen muss man sich irgendwie dann einlegen, damit sie länger halten. Aber lohnt bei unserer kleinen Menge auch nicht. Aber da dachte ich, ja, diese Haselnüsse, das ist ja gewaltig. Die halten Monate. Die hast du so gemacht, wenn ich die noch nicht alle aufsammle oder ein Bibelschüler oder wir finden sie gar nicht, die im Frühjahr vielleicht erst, die halten ja ganz lange. Da muss ich noch nicht mal was haltbar machen. Die muss ich nur sammeln und dann lege ich sie mir hin, mache ich mir als Erinnerung jetzt, damit ihr sie auch seht. Ist ziemlich klein, ne? Und farblich sehr gleich. Kann auch einer mitnehmen. Das ist für mich ein Wunder, dass Gott sagt, ja Rainer, das hält ganz lange. Kannst du irgendwo in den Schrank legen, in eine Schale. Du, nach Monaten fängst du an, die zu knacken, frisch wie am ersten Tag. Und dann, wenn es ja auch kälter wird, man braucht dann die Dinge, weil das andere gegessen ist, bisschen mehr Fett drin als in anderem, riecht das Denken an, weil es ja noch mehr, haben auch die Form eines Gehirns. Und dann habe ich gedacht, Herr, klasse, wie du sorgst als Schöpfer. Und seitdem, wenn ich so eine Haselnuss finde, kann ich gar nicht mehr anders, als zu sagen, Herr, welch eine Weisheit von dir. Sorgst schon für den Spätherbst und den Winter und gibst mir, was ich brauche. Ich vertrage die übrigens sehr gut, ich habe keine Nussallergie. Und dann esse ich das, knack die erstmal und sage, Herr, wie weise bist du? Du sorgst wirklich für deine Geschöpfe. Da musst du dich mal reindenken, wie Gott für uns sorgt, dass wir zu essen haben. Und du wirst merken, je mehr du das tust und dir die Vielfalt bewusst wird und was wir wann ernten, früher, später, noch später und was man dann wie einlegen kann, trocknen kann und wie man dann durch den Winter kommt, auch ohne Gefriertruhe, ihr Älteren kennt das noch besser, wie man das alles machen kann, dann sage ich, Herr, du sorgst wunderbar für uns. Warum danke ich dir eigentlich so wenig? Warum esse ich eigentlich so schnell oder so wenig nachdenkend? Apostelgeschichte 2, die erste Gemeinde nach Pfingsten. Wisst ihr, welches ein Merkmal einer Gemeinde ist, die vom Heiligen Geist erfüllt wird, ist? Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Die ersten Christen haben jedes Essen gefeiert, weil sie neu gesagt haben, Herr, du versorgst uns. Das ist ja großartig, wie du das machst. Sie haben mit einmal anders gegessen. Und darum bei jedem Essen sollten wir eigentlich ein Lächeln auf dem Gesicht haben, und sagen, Herr, es ist gewaltig, wir haben zu essen, du sorgst für uns. Meine Tochter, die Gesundheitsförderung studiert, würde noch sagen, Papa, weißt du was, wenn du positiv gestimmt bist, kann dein Körper all das, was du isst, auch noch besser verarbeiten. Wenn du zornig isst, im Groll isst oder so, kann dein, das könntest du die ganzen Därme aufzählen, kann dein Körper das gar nicht annehmen. Dann kriegst du Probleme, kannst das Essen gar nicht richtig verarbeiten, das geht gar nicht. Du musst dankbar essen, du musst entspannt essen, dann erst kannst du richtig essen. Denke ich, Herr, wie weise von dir. Denk dich doch mal rein und du wirst staunen. Und dann wird, während du das tust, wird deine Freude an Gott, dein Staunen über Gottes Weisheit, die wird so Feuer kriegen, dass du etwas ahnst von dem, was es heißt, Lust am Herrn zu haben. Weil du merkst, wie Gott dich liebt. Dass er das nämlich reinlegt und sagt sogar, für deinen extrovertierten Geschmack habe ich auch noch eine Frucht geschaffen. Und alle sagen, der ist ja ein richtiger Kiwi-Freak oder der isst ja nur Sauerkirsche oder der isst ein bisschen Zwetschgen, dass du sagst, ja, die esse ich so gerne. Und der Herr sagt, das lasse ich auch noch wachsen. Also die Vielfalt und du staunst. Und ich frage mich, kennen wir etwas von dieser Lust am Herrn, wenn wir essen oder essen wir einfach so? Wir müssen anfangen nachzudenken. Während wir an Gott denken, während wir ihn sehen, wird in uns etwas wachsen. Mal ein weiteres Beispiel. Wir waren mit den Bibelschülern, weil wir Corona-bedingt unsere Studienreise nicht machen konnten. Alle hatten sich so sehr gefreut. Eigentlich wäre Rom dran gewesen, frühe Kirche, all die Katakomben und solche Sachen. Ist auch total faszinierend, ging nicht. Alle frustriert. Ich sage, Leute, wir machen wesentliche Kleinigkeit. Wir fahren nach Kassel in eine Gemäldeausstellung. Kennt ihr jemand? Alte Meister, Kassel-Wilhelmshöhe? Ja. So, einige haben sich gefreut, andere fanden das nicht so dolle, wie auch immer, aber alle sind hingefahren. Und dann war das gar nicht so leicht, junge Menschen erstmal für Gemälde zu begeistern. Ich hatte ihnen so ein bisschen versucht, das schmackhaft zu machen, dass er wenigstens die biblischen Motive sucht, und die wollten wir auch dann alle gemeinsam angucken. Und aber das ist doch für mich interessant. Es gibt ja so Menschen, die machen alles langsam. Die standen auch langsam vor den Bildern, haben sich gefreut, das angeguckt. Und einige, die insgesamt schneller sind, die waren zack, 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 an den Bildern vorbei, saßen dann da, sagten, wir können wieder nach Hause. Sag ich, warte mal, ich habe doch gar nicht richtig geguckt. Doch, doch. Dann, nee, kommt mal mit. Alle nochmal zu einem Bild hin. Na gut, so standen wir ein so ein Bild. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, auf dem Stick hätte ich auch noch machen können. Gut, auf jeden Fall ist es ein Gemälde, wo jemand die Geburt Jesu darstellt. Da gibt es einige, diese Bethlehem-Situation. Und ein Student, der stand da länger als andere. Und als dann alle schon weg waren, habe ich mit ihm mal über das Bild gesprochen. Mir waren ja ein paar Sachen aufgefallen. Er hatte noch Sachen gesehen, die hatte ich noch nicht gesehen. Soll ich zu den Leuten alle mal herkommen? Dann stand mir jetzt mit allen Leuten da. Dann sage ich, Lukas, erklär uns mal das Bild. Und dann fing er an und sagte, Lotti, es sind ja ganz viele, ich glaube 15 oder 16, 18 Personen, die da alle zum Jesuskind gucken. Da sagte er, einige von denen, die gucken noch gar nicht dahin. Merkt ihr, die gucken zu uns. Ach so, ja, wie viele eigentlich? Ach so, mal gezählt, ja, 4 gucken zu uns. Ja, sagt er, und der Hund, 5, ja, okay, 5 gucken. Jetzt überleg mal, wer denn zu uns guckt. Was dieser Mensch an Botschaft ausdrückt, welche verschiedenen Menschentypen da sind, die uns angucken. Oh, das ist ein toller Gedanke, haben wir darüber gesprochen. Und er sagt dann, jetzt gehen wir alle mal 2 Meter zur Seite. Und dann sagt er, seht ihr was? Ja, was denn? Die gucken uns immer noch an. Genau. Da waren die Augen durch eine besondere Maltechnik so ein bisschen rausgemalt. Egal wo du warst, die haben dich immer angeguckt. Die anderen, die hast du nicht mehr gesehen. Das war ein fantastisches Bild. Wenn ich könnte, ich würde es kaufen und euch schenken, dass es ganz groß hier ranhängt. Ja, ihr müsst da mal hingehen. Also, fantastisch. Ich fasse das mal kurz zusammen. Also da sind einmal Leute, die, man merkt, die haben begeistert das Kind angeschaut und gucken jetzt in die Weltwirklichkeit und sagen, Leute, ihr müsst ja eigentlich alle herkommen, euch das angucken. Und das sind Leute aus verschiedenen Generationen. Eine junge Frau im mittleren Alter, eine ältere Person. Dann ist da jemand, der irgendwie dann so alles mal anguckt und alles gesehen hat und sagt, ich kenne eigentlich alles. Und der guckt dann so rum wie jemand, der heute auch sagt, ja, ich kenne alles. Und der guckt dich dann auch an. Aber eigentlich hat der nichts in den Augen, weil der geguckt hat, aber nichts verstanden hat. Der guckt dich zwar an, aber da ist keine Tiefe. Und der Hund guckt dich auch noch an. So als ob er mehr verstehen würde, dass der Schöpfer in diese Welt kommt und er hat ihn erkannt. Wisst ihr, am Ende standen wir alle vor dem Gemälde und haben fast überlegt, ob wir zu 12 oder zu 13 das Ding klauen könnten. Weil wir so begeistert waren, dass jemand sowas malen kann. Und welche Botschaft da drin steht. Einer ist wirklich so nicht da angegangen, dass der Alarm losging. Da musst du ja aufpassen. Da wollte er was zeigen. Guck mal da. Ich sage, hey, nicht. Dann ging die Lichtkriege an und aus. Und irgendwie sowas da. Aber das ist das, was ich meine. Wir brauchen manchmal Zeiten, wo wir etwas so anschauen, um zu verstehen, wie fantastisch das ist. Und das ist meine Frage. Wenn du das Evangelium schaust, wie schaust du es denn an? Schaust du das so an, kannst du dich da so rein versenken, bis du wirklich erfüllt bist von der Liebe Gottes? Wir kennen das Evangelium doch. Unser Herr Jesus kommt und lebt ein vollkommenes Leben. Und alles, was er tut, da sehen wir Gottes Heiligkeit, Gottes Geduld, Gottes Treue, Gottes Liebe in jedem Begegnung, mit jedem Menschen, in jedem Wort. Wie der Vater im Himmel bei der Taufe Jesu sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So hat am Ende des Lebens nochmal die Stimme aus dem Himmel kommen können. Und einmal kam auch noch eine Stimme aus dem Himmel am Ende des Lebens Jesu, die das Gleiche sagt, das war mein Sohn. Alles war vollkommen. Ich habe wohlgefallen an ihm. Und wenn wir dann jetzt gemeinsam bis zum Kreuz gehen und verstehen, was da passiert. Ihr Lieben, am Kreuz hat Jesus unsere Schuld auf sich genommen. Und sein Leben, seine Gerechtigkeit, die wird uns angezogen und geschenkt. Das ist der große Tausch am Kreuz. Mit unserer Schuld beladen verflucht der Vater seinen Sohn und er trägt die Strafe der Hölle. Und sein vollkommenes Leben, das vor Gott vollkommen ist, das schenkt er uns, das ziehen wir über wie ein Kleid. Und wenn wir heute Christen sind, auch wenn wir merken, ich bin noch nicht vollkommen, wir stehen aber vor Gott, dem Vater, so da, als hätten wir nie gesündigt, weil uns Jesus seine Gerechtigkeit schenkt. Was für ein Tausch! Was für eine Barmherzigkeit unseres Gottes, was für eine vollkommene Rettung, was für ein Heil, was wir in Christus haben, dass wir seine Gerechtigkeit anziehen, dass er unsere Gerechtigkeit ist, dass er unsere Heiligung ist, dass er unser Alles ist. Manchmal denke ich, wir müssten mehr über diese Wahrheit nachdenken. Das so bewegen, bis ich jeden Morgen in Tränen sage, ja, das kann ich immer noch nicht fassen. Solch eine Liebe kann ich nicht fassen. Aber dass ich erfüllt bin, dass ich dann, wenn ich aus dem Büro oder aus meiner Gebetsstube rausgehe und meinen Ehepartner treffe, meine Kinder treffe, dass sie empfinden, Papa, hast du heute Morgen Gold gefunden oder was ist passiert? Du strahlst ja. Das ist die Lust am Herrn. Und das ist doch die Frage, Menschen, die mit uns zu tun haben, was strahlen wir denn aus? Sagen die, jo, der ist langweilig, ist immer das Gleiche. Der kritisiert immer nur, der kennt schon alles, der weiß alles. Du, das ist, oder sagen Leute, du, der ist zwar alt, der redet ein bisschen komisch, aber weißt du, der hat was. Oder der ist älter, oder der ist jünger. In den Augen junger Leute bin ich mit 60 schon alt, aber das ist ja egal. Aber junge Leute kommen dann, wenn sie sagen, du strahlst was aus, das möchte ich auch finden. Können wir drüber sprechen, was ist das denn? Das ist die Lust am Herrn. Wisst ihr, solche Menschen haben mein Leben besonders berührt. Und Gott sei Dank, ich hatte einige. Meine Oma. Als ich Kind war noch, habe ich dann manchmal auf ihrem Schoß gesessen und sagte sie, komm Rainer, wir haben was im Spiel gemacht oder sie hat mit mir gebetet. Und dann schon ihre Anrede hat sie beibehalten, auch als ich Erwachsener war. Lieb Rainerle, aus einem liebenden Herzen. Meine Oma hat in einer Erweckungsbewegung in Ostpreußen Jesus gefunden. Die war so erfüllt, wenn meine Oma mit mir gebetet hat, dann dachte ich, ich muss mal die Augen machen, aufmachen, ob Jesus hier neben uns steht. Du hast das gespürt. Ich habe es gespürt. Das war keine Anrede, die irgendwo da in der Ferne, sondern das war sehr unterschiedlich. Aber wie oft hat sie gesagt, ach, lieber Heiland. Ich dachte, der hört jetzt wirklich alles zu. Hört er ja auch. Aber sie hat es vermittelt, weil Jesus irgendwie nahe war. Kennst du so Menschen, wo du sagst, du, wenn der betet, der nimmt mich richtig mit. Da merke ich, der hat so eine Lust am Herrn, da bin ich gleich mit dabei, so in Gottes Gegenwart. Das ist es, was dieser Text meint. Und beim Nachdenken ist mir dieses Lied in den Sinn gekommen von diesem christlichen Mystiker Gerhard Tersteegen. Der hat ja einige Lieder geschrieben. Vielleicht kennt ihr das Lied, Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innig vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, sink im Geiste nieder, geb das Herz ihm wieder. Da merkt man diese Freude, diese Ehrfurcht, diese tiefe Anbetung. Und dann kommt auch dieses andere Lied von ihm, nicht? Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Wie bist du mir so zart gewogen, schreibt er weiter, und wie verlangt mein Herz nach dir. Durch Liebe sanft und zart gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Ich habe jetzt nicht alle Strophen im Kopf, aber wenn ich das so lese und vor mich hinsumme, das heißt, zu Hause kann ich auch singen, dann bewegt mich das ganz tief. Und ich denke, Herr, wie tief ist dieser Mann eingedrungen? Als er das Lied damals geschrieben hat, Ende des 19. Jahrhunderts, war das ja Ende des 18. Jahrhunderts, und das erschien und gesungen wurde, hat ihm ein Fürst geschrieben, ich würde mein ganzes Fürstentum dafür eintauschen wollen, wenn ich dieses Lied hätte schreiben können. Weil er gemerkt hat, hier ist ein Mensch so, hier hat Mensch so Lust an Gott. Hier ist er so in der Gemeinschaft mit Gott, so ist er erfüllt von der Liebe Gottes. Der hat alles, dem kann ich nichts nehmen. Der ist satt, der ist zufrieden. Jedes Wort dieses Liedes strahlt das aus. Habe deine Lust am Herrn. Lass mich unseren Appetit noch mehr anregen, einfach durch einige Beispiele aus der Bibel von Menschen, wo wir diese Lust sehen. Wir haben einmal das Hohelied, das ja ein herrliches Buch ist, für alle, die zum Thema Ehe, Ehevorbereitung was Solides, Klares, Sauberes, Heiliges lesen wollen. Aber man kann es ja auch geistlich verstehen und sagen, das soll meine Jesusbeziehung beschreiben. Und ich mag das, wie das Buch einfach beginnt, das Hohelied Salomos. Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Es riechen deine Salben köstlich, dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Das ist jemand, der verliebt ist, ne? Können wir Jesus einsetzen? Jesus, küsse mich mit dem Kusse deines Mundes. Deine Liebe ist lieblicher als Wein, auch als bester Wein, guter Jahrgang. Trotzdem ist es ganz was, eine ganz andere Ebene, mit dir Gemeinschaft zu haben. Es riechen deine Salben köstlich, dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Ich frage mal, wenn du den Namen Jesus irgendwo liest, so auf dem Plakat mal an der Straße, weil Fromme da so ein Plakat gemietet haben, oder irgendwo anders, liest du den Namen Jesus und in deinem Herzen springt sofort was auf und du sagst, ah, schön, Herr, dass ich hier was von dir lese. Ich wünsche, es ist bei mir immer noch mehr so. Diese Beziehung, weil sie so lebendig ist. Oder in den ersten Johannesbrief. Ich lese mal nach Luther. Und es ist mir schade, wenn moderne Übersetzungen das gut machen, aber dann etwas wegnehmen, was drin ist. Dieser Mann war ja ein Meister auch klarer, kurzer Sätze. Wer sein Evangelium kennt, weiß das. Johannes kann sehr meditativ formulieren und auch sehr kurz und kompakt. Aber den ersten Brief beginnt er auf eine Weise, wo meine Lehrerin ganz viel Rot hingeschrieben hätte und gesagt hat, schlechte Formulierung, Wiederholung, Schachtelsatz geht so überhaupt nicht. Die Verse 1 bis 3 sind ein einziger Satz im Griechischen. Ich lese ihn euch mal. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ihr seht einen älteren Mann, den letzten der Apostel, der noch lebt zu der Zeit, und er schreibt. Und er fängt an und dann wiederholt er sich. Aber erstmal ist er begeistert davon, dass er Jesus persönlich gehört hat, gesehen hat, nicht nur gesehen, richtig angeschaut hat, nachgedacht hat über ihn, ihn sogar anfassen durfte. Und dann sagt er, Jesus, du bist Gottes Wort, das Wort des Lebens. Und kaum hat er den Begriff Leben ausgesprochen, schießen seine Gedanken irgendwo hin, weil er sagt, Leben sucht ja jeder bei mir. Er hat wahrscheinlich in Ephesus gelebt zu der Zeit. Riesentheater, Riesenbibliothek, alles da, das Leben pulsiert. Und Johannes sagt, Stadt ist voll, Menschen tun und machen, geben Geld aus, bauen und sowas alles. Aber keiner findet das Leben, wusste er ja auch. Er sagt, ich habe das Leben. Und darum, kaum schreibt er den Begriff Leben, macht dann so einen Schachtelsatz. Und das Leben ist erschienen, wir haben es gesehen, bezeugen und verkünden euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater bei uns erschienen ist. Jetzt muss ich wieder zurück und mache den Satz wieder weiter. Hier vergisst jemand alle Regeln der Grammatik. Hier ist jemand so erfüllt, dass er durcheinander redet. Einfach weil Begriffe ihn so packen und so faszinieren, dass man merkt, sein Herz ist so voll, das muss jetzt irgendwie raus, egal wie geordnet oder nicht geordnet. Frage, kennst du das? Momente, wo du sagst, du, ich nenne den Namen Jesus und dann erfüllt es mich so, dann ist es jetzt egal, ob ich richtig rede, grammatisch, oder ob ich nett gerade aussehe, die Krawatte gerade ist oder nicht. Jetzt muss das raus, das ist das Entscheidende überhaupt. Weil du so fasziniert bist, kennst du das? Das ist das, was Johannes hier meint und was die Schrift meint. Habe deine Lust am Herrn. Ich möchte schließen mit einem Psalm, auch nochmal von David, wo er das sogar eine folgende Situation noch bringt, der Psalm 17, der ähnlich gelagert ist wie Psalm 37. Da geht es auch wieder um Ungerechtigkeit, die David erlebt und ihm zu schaffen macht. Und dann schließt er mit dem Vers, der klingt dann so: Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Frage, woran willst du satt werden? Dein Herz, hatte ich einleitend gesagt, schreit nach verschiedenen Dingen. Du willst geliebt werden. Du, wenn du über Gottes Liebe nachdenkst, du wirst satt. Du wirst staunen. Du willst sinnvoll leben. Wir wollen, dass unser Leben eine ewige Bedeutung hat. Du, für mich ist der Gedanke, wenn Jesus sagt, du, was du aus Liebe zu mir tust, das wirst du im Himmel wiedersehen. Das wird nicht vergehen sein, das wird bleiben. Ein Becher kalten Wassers, den du einem gibst im Namen Jesu, der wird dir nicht unbelohnt bleiben. Ich weiß nicht wie, aber dass im Himmel in alle Ewigkeit, Millionen, Milliarden Jahre, das heißt Zeit gibt es ja gar nicht mehr, ohne Ende Dinge da sein werden, die ich auf Erden einem kurzen Moment tun kann, weil ich von mir weggeschaut habe und Jesus gedient habe, jo, das nenne ich Sinn. Das nenne ich Nachhaltigkeit. Ewige Nachhaltigkeit, um mal einen Begriff in seiner ganzen Tiefe zu würdigen. Darum, wenn du wünschst, dass du nachhaltig lebst, dieser tiefe Wunsch, du, der ist gut, der wird erfüllt, wenn du auf Gott schaust und sagst, Herr, was kann ich für dich tun? Und der Herr dir was zeigt. Und das ist das, was David als reicher König sagt, ich will satt werden. In all den Bedürfnissen, egal in welcher Altersphase, egal in welchem Lebensstand das da ist, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Ich schaue dich an. Interessant finde ich, wenn ich erwache. Und da ist die Frage, wenn du nachts mal wach wirst, woran denkst du denn dann? Besorgt, ob du Corona kriegen könntest? Da müssen wir drüber nachdenken. Ich danke dir, Rainer, für diesen Einleitung dieses Wort. Alle eure Sorge wäre auf ihn. Aber ihr Lieben, wenn wir es auf dem Herrn geworfen haben, dann sollten wir es auch da lassen. Und wissen, er sorgt jetzt wirklich für euch. Und das ist vom Griechischen ja noch ein bisschen anders geschrieben. Alle Sorge werfet auf ihn, oder alle Sorge auf ihn werfend im Partizip, etwas, was ich ständig tue. Denn Begründung, Gott ist besorgt um euch. Wenn ich weiß, der Herr ist besorgt um mich, dann kann ich auch ständig Dinge auf ihn werfen, aber lass sie da. Und wenn du nachts wach bist, weil du nicht schlafen kannst, dann solltest du nicht einfach irgendwie Schäfchen zählen oder Zahlen zählen, damit du nicht Schlafmittel nehmen musst, um einschlafen zu können. Hier ist der Weg, den David sagt. Denk an den Herrn. Werde satt. Und wenn man nachdenkt und fröhlich ist und Frieden hat, kann man wieder gut einschlafen. Also möchte ich euch und mich selbst in den Alltag entlassen und sagen, Herr, hilf uns auf diesem Wege gut voranzukommen. Menschen neben uns werden auf uns schauen und werden sagen, deine Frömmigkeit ist irgendwie alles richtig, aber das ist für mich wie eine kalte, tote Sache. Du, lass mal, das ist nichts für mich. Oder sie werden sagen, du, dein Glaube, der ist echt real. Der scheint dich zu begeistern. Da ist das auch was für mich. Wir verkündigen und verherrlichen unseren Herrn am meisten, wenn unser Leben Begeisterung an ihm ausstrahlt. Gott schenke, dass es immer mehr so ist. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.